Vergangenheit. Nachruf auf die Herrentoilette im Hauptbahnhof Hannover. Wenn der Reisende aus Seelz oder Peine kommend zum ersten Mal mit dem Hauptbahnhof hannoverschen Boden betrat, umwehte ihn sofort der verruchte Brodem der Metropole. Hier, dachte er, hat Fritze Hamann sein Mittagessen angesprochen. Ham, ham, dräute aus der finsteren Ecke des Gebäudes eine Reklametafel und gemahnte an den berühmten Anthropophagen von der Leine. Durchmaß der Reisende die große Wandelhalle unter den Gleisen, stieß er immer wieder auf Schächte, die den Blick freigaben in die Unterwelt des Bahnhofs. Drunten in der Passerelle wimmelten die lichtscheuen Morlocks hin und her, verkauften Käseecken oder Heroin, je nach Tageszeit. Eine Etage höher atmete der riesige Schlund Menschen ein und aus. Pendler aus dem Deister stolperten schlaftrunken ihren Minijobs entgegen, Fahrschüler schubsten sich zum Ausgang, dazwischen immer wieder Braunschweiger, Kalmücken, finster dreinblickende Leute aus der Börde und bepackte Mütterchen aus den südlichen Mittelgebirgen. Der Hauptbahnhof Hannover verwirbelte sie alle zu einem bunten Völkergemisch. Hier, so erschien es dem staunenden Reisenden, ist der westliche Endpunkt der transsibirischen Eisenbahn. Bestärkt wurde er in dieser Auffassung, wenn er männlich war und ihn eine volle Blase peinigte. Vergeblich suchte der Blick nach den schon damals DB-üblichen Reisefrische-Centern oder Mac-Pinkel und blieb schließlich haften an der guten alten Vignette, die den Mann mit den gespreizten Beinen zeigt. Hier in Hannover arbeitete eine der letzten großen Herrentoiletten dieser Republik. Da gab es keine Schranke, die den Notdürftigen mit der fiebrigen Suche nach einer passenden Münze belästigte. Da stand, wie es sich gehört, eine Blechschachtel auf einem wackligen Stuhl. Das Herzstück der Anlage war eine Krypta, die allein dem Urin geweiht war. Er bestimmte die Kopfnote des Geruchs, unterfüttert lediglich von einer olfaktorischen Basis hellgrüner Chemiedüfte. Schritt der Urineur dann zum Eigentlichen, erwartete ihn eine Wand weißer Porzellanmenhiere, die in nüchterner Strenge von einer längst versunkenen Kultur dort aufgestellt wurden. Da behinderte keine verschämte Sichtblende den Blick aufs schründige Genital des Nachbarn. Wer hier blank zog, konnte nichts verbergen. Da wurde auch nicht in stetem Drang nach fortschreitender Individualisierung unserer Gesellschaft in solipsistische Becken gepinkelt. Nix da. Alle strohlten in dieselbe Rinne. Hier galt der König nicht mehr als der Bettler, und alle, die da ihr Wasser abschlugen, taten dies in dem Gefühl, an einem gemeinsamen Projekt beteiligt zu sein. Facharbeiter oder Bankier, Arbeitsloser oder Punk, ihre aller Harren vereinigte sich am Boden zum großen gelben Fluss, zum Yangtze-Kiang, der die weiße Halle im Norden durchströmte. Für rückwärtige Bedürfnisse standen im selben Raum zahllose Einzelkabinen bereit. Hier konnte der müde Wanderer einen Moment von der Hast der Metropole ausspannen. Den Zugang zu den Separés regelte auch hier keine kalte Automatik, sondern auf Anfrage schloss der Wärter eine der Zellen auf. Gegen ein geringes Entgelt erhielt man von ihm auch Handtuch und Seife und wurde in den Gebrauch des Waschbeckens unterwiesen. Es war vor allem dieses Fachpersonal, das den ganzen Zauber der Anlage ausmachte. Hutzelige Männer in den besten Jahren, die vor nichts Angst hatten, hauptsächlich nicht vorm Lungenkrebs. Sie saßen da und rauchten und husteten und rauchten. Bisweilen öffneten sie eine Zelle oder feudelten durchs Revier, doch dann saßen sie wieder da und rauchten und husteten und rauchten. Manchmal stellte sich auch Besuch ein, andere rauchende Männer, die in der Eingangsschleuse des Sanktuariums Bierdosen ausschlabberten. Praktischerweise war der Toilettenanlage ein Kiosk angegliedert, der die wichtigen Dinge des Lebens an Ort und Stelle feilbot. Doch irgendwann war die vollste Blase leer und der Reisende musste den verzauberten Ort zurücklassen. Voller Wehmut blickte er auf die rauchenden Männer und ahnte, dass auch dieser mystische Ort schon bald, wie in anderen Städten, von einer antiseptischen Anlage hinweggefegt wurde. Mit der alten Herrentoilette verlor Hannover eines seiner großen Denkmäler.
Sie hörten »Und sie bewegt sich doch« – Bahngeschichten. Von Horst Evers, Stefan Schwarz, Dietmar Wischmeier, Helene Bockhorst, Johann König, Christine Préant, Renate Bergmann, Cordula Strattmann, Lea Streisand und Dennis Gastmann. Gelesen von den Autorinnen und Autoren und von Carmen Maja Antoni. Ein Hörbuch des Argon Verlags.